Die Gnade unseres Herrn Jesu Christi und die Liebe Gottes des Vaters und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit uns allen. Amen. Ja, wir glauben immer, dass wir Menschen alles mit unserem Verstand erfassen können und müssen. Und vieles gelingt uns auch. Aber verstehen wir wirklich alle Zusammenhänge um uns herum? Verstehen wir die Natur? Manches können wir nachvollziehen und bei vielen verlassen wir uns einfach darauf, dass andere es verstehen. Was für manche ein Wunder ist, können andere logisch erklären. Was für manche nebulös erscheint, ist für andere Menschen völlig klar. Und vielleicht gibt es das ein oder andere, für das wir uns eine Erklärung einfach zusammenbasteln. Na, ob das dann die Wahrheit ist oder ob es die Wirklichkeit ist, das bleibt völlig offen. Für manche Phänomene in der Wissenschaft gibt es Theorien und Modelle. Im Chemieunterricht in meiner Schulzeit, also vor gefühlten 100 Jahren, hatte ich verschiedene Atommodelle kennengelernt. Als ich dann meinen Lehrer mal fragte, welches dieser vielen Modelle ist denn nun das Richtige, bekam ich von ihm die folgende Erklärung. Er sagte, es gibt kein richtig oder falsches Modell. Jedes Modell eignet sich für eine Erklärung eines anderen Phänomens des atomaren Aufbaus und dessen Wirkung. Wie ein Atom tatsächlich aufgebaut ist, ja, das hat noch nie ein Mensch gesehen. Und ich bleibe bei dem Thema am besten mal an der Oberfläche, denn ich bin mir sicher, dass die Chemiker in unserer Gemeinde sicherlich noch einiges darüber erzählen können. Ja, dieses Beispiel soll uns klar machen, dass wir mit Geheimnissen leben müssen. Dass wir mit ihnen umgehen müssen. So wenig, wie wir das winzige Atom voll verstehen können, umso weniger können wir die Größe unseres Gottes begreifen und seine Geheimnisse verstehen. Wir können forschen und anhand von menschlichen Beispielen die Wirkung Gottes versuchen zu erklären. Aber niemals können wir Gott in seiner Größe voll erfassen, so sehr wir uns auch bemühen. Ja, und wie schnell sind wir Menschen dabei, Dinge, die wir nicht verstehen, als lächerlich abzutun oder gar die Existenz zu verleugnen und leben so, als würde es nicht geben, was wir nicht sehen oder begreifen. Der heutige Predigttext handelt von so einem Geheimnis Gottes. Ein Geheimnis, das Paulus den Römern und auch uns versucht zu erklären. Der Text steht in Römer 11, die Verse 25 bis 33 und ich lese aus der Übertragung Hoffnung für alle. Damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern, möchte ich euch ein Geheimnis anvertrauen. Ein Teil des jüdischen Volkes ist verhärtet und verschlossen für die rettende Botschaft. Aber das wird so lange dauern, bis die volle Anzahl von Menschen aus den anderen Völkern den Weg zu Christus gefunden hat. Wenn das geschehen ist, wird ganz Israel gerettet, so wie es in der Heiligen Schrift heißt. Aus Zion wird der Retter kommen. Er wird die Nachkommen Jakobs von ihrer Gottlosigkeit befreien. Und das ist der Bund, den ich, der Herr, mit ihnen schließe. Ich werde ihnen ihre Sünden vergeben. Indem sie die rettende Botschaft ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde euch der Weg zu Jesus frei. Doch Gott hält seine Zusagen, und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemand auserwählt hat. Früher habt ihr Gott nicht gehorcht, aber weil die Juden Christus ablehnten, hat Gott euch seine Barmherzigkeit erfahren lassen. Jetzt wollen die Juden nicht glauben, dass Gott durch Christus mit jenem Menschen barmherzig ist, obwohl sie es doch an euch sehen. Aber auch sie sollen schließlich Gottes Barmherzigkeit erfahren. Denn Gott hat alle Menschen ihren Unglauben überlassen, weil er allen seine Barmherzigkeit schenken will. Wie groß ist doch Gott, wie unendlich sein Reichtum, seine Weisheit, wie tief seine Gedanken, wie unbegreiflich für uns seine Entscheidungen und wie undurchdringlich seine Pläne. Liebe Gemeinde, Sind wir dankbar? Sind wir dankbar für den genialen Heilsplan Gottes? Sind wir dafür dankbar, dass uns Gott so barmherzig ist, dafür, dass wir zu seinen Auserwählten zählen dürfen? Dankst du Gott eigentlich täglich dafür? Oder stellst du dich vielleicht über die, die von Gott noch nichts gehört haben? Offensichtlich gab und gibt es heute noch derartige Tendenzen unter Christen. Warum schreibt Paulus das sonst so in Vers 32? Damit ihr das nicht falsch versteht und auf die Juden herabseht, liebe Brüder und Schwestern. Ich höre da eine ganz klare Ermahnung. Wir Christen sind nicht besser als die Juden. Wir sind nicht besser als die Moslems oder Atheisten. Die Tatsache, dass wir besser dran sind, dass wir eine Zukunft haben, dass wir durch Jesus Christus ein ganz besonderes Vorrecht haben, die Tatsache gibt uns nicht das Recht, auf andere herabzusehen. Wir sollten uns stattdessen darüber bewusst werden, wo wir herkommen und welche Gnade dazu führte, dass wir nun Kinder Gottes sind. Stolz können wir vielleicht auf etwas sein, was wir uns selbst erarbeitet haben. Stolz sollen wir nicht auf etwas sein, was uns geschenkt wurde. Nein, wir sollen uns darüber freuen und dafür dankbar sein. Wir sollten dem die Ehre geben, der uns das Geschenk gemacht hat, und ihn groß machen. Nicht uns, die wir die Empfänger des Geschenkes sind. Wir haben doch nichts, was wir hätten bringen können, was wir vorbringen können, was wir zur Bezahlung hergeben könnten, um uns in Gottes Familie einzukaufen und seine Zuwendung zu erwirken. Nein, aus der unendlichen Liebe Gottes und durch seine Gnade sind wir gerettet. Und nur so. Bist du noch dankbar und beugst dich unter seine Größe und Macht? Unser Gott hat ein Herz für alle Menschen. Er liebt alle Völker der Heiden und umgräbt sie mit seiner Liebe. Er umgräbt uns, damit wir wachsen und Früchte bringen. Und nicht nur uns, sondern auch schlussendlich sein auserwähltes Volk. Gott hat den Menschen erschaffen, um ihn seine Liebe zu bezeugen, um ihn zu sich zu ziehen. Gott hat sein Volk erwählt, um an ihn seine Liebe zu offenbaren. An seinem Volk soll er verherrlicht werden. Gott sucht die Gemeinschaft mit seinen Geschöpfen. Er will nicht von seinen Geschöpfen regiert werden. Er lässt uns aber unsere Freiheiten. Er lässt uns unseren Willen und lässt uns laufen. Er lässt uns unsere eigenen Wege gehen und er lässt es sogar zu, dass wir uns von ihm abwenden, ihn verleugnen und ihn verhöhnen. Er lässt es zu. Er lässt es zu, dass wir seine große Liebe nicht zulassen, dass wir sie abblocken. Sicher haben wir derartiges auch schon bei uns erlebt. Verschmähte Liebe. Verschmähte Zuwendung bis hin zur Verachtung, und sowas tut uns sehr weh. Während wir Menschen meiden, die uns Schmerz zufügen und sobald so gar nichts mehr mit ihnen zu tun haben wollen, ist unser Gott anders drauf. So wie es im Psalm 90, Vers 3 heißt, der du die Menschen lässt es sterben und sprichst, komm wieder, Menschenkinder. Gott sagt, komm zurück. Komm zu mir, komm, setze dich auf meinen Schoß, komme in meine Geborgenheit. Komm her, ich liebe dich, meine Tochter, komm her, ich liebe dich, mein Sohn, komm, mein Kind, ich habe große Sehnsucht nach dir. Unser Vater stellt keine Bedingungen. Unser Vater schreibt uns nicht vor, dass wir uns erst einmal entschuldigen sollen und dann dürfen wir wiederkommen. Nein, sein Ruf ist bedingungslos. Komm doch wieder. Ist das nicht großartig? Uns würde es sicher sehr schwer fallen, den ersten Schritt auf jemanden zuzugehen. Auf jemanden zugehen, der uns sehr enttäuscht hat. Wir erwarten es von unserem Nächsten. Schließlich ist sie schuld an unserem Streit. Unser Gott, unser Vater im Himmel tut es für uns. Er geht den ersten Schritt auf uns zu. Das ist bedingungslose Liebe. Und Jesus hat uns ein sehr eingängiges Beispiel gegeben, so wie der Vater des verlorenen Sohnes, das Gleichnis, welches auch gerne den Titel als das Gleichnis des barmherzigen Vaters trägt, nachzulesen in Lukas 15, die Verse 11 bis 32. Ja, daran können wir uns orientieren. Das zeigt, wie groß Gottes Liebe ist. Der Vater hat seinen Sohn eben nicht zur Rede gestellt mit einem erhobenen Zeigefinger. Du, was hast du mir angetan? Du, welche Schuld hast du auf dich geladen? Nein, er hat seine Arme ausgebreitet, seinen Sohn in Empfang genommen, ihn gewaschen, ihm saubere Klamotten gegeben und ein Fest gefeiert. Das ist die Orientierung für uns. So ist unser großer Gott. Und eben diese Liebe und Barmherzigkeit bezieht sich nicht nur auf einige wenige, sondern auf alle Menschen. Ausnahmslos. So wie es Paulus an Timotheus in 1. Timotheusbrief 2, die Verse 3 und 4 schreibt: Dies ist gut und wohlgefällig vor Gott, unserem Heiland, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Alle Menschen heißt ausnahmslos alle. Haben wir nicht schon in unseren Gedanken den ein oder anderen abgeschrieben? Deinen Nachbarn, der dich nicht einmal mehr grüßt, sich wegdreht, wenn er dir begegnet, deinen Arbeitskollegen, der dir den tollen Job vor der Nase weggeschnappt hat oder dir das Leben schwer macht? Oder, naja, für manchen Schalke-Fan ist es schwer zu hoffen, dass er im Himmel auch auf Dortmund-Fans trifft. Oder umgekehrt. Betest du noch dafür? Oder schließt du unbewusst Menschen im Gebet aus, die du lieber im Himmel nicht sehen willst? Also Gott will ausnahmslos alle Menschen bei sich haben, ohne Ausnahme. Juden und Heiden, vielleicht auch den bösen Nachbarn. Einfach alle. Paulus hat es damals an den Christen in Rom schreiben müssen, weil sie stolz geworden sind. Sie haben sich über die Juden erhoben und haben sie von oben herab angeschaut. Paulus macht ihnen klar: Nix da. Ihr seid nicht besser. Es ist Gnade. Du hast nichts, was du Gott schenken könntest. Er beschenkt dich in allem. Und wir dürfen auch nicht glauben, dass die Juden ihre Chance verwirkt haben. Wir dürfen nicht meinen, dass die Juden alle abgeschrieben sind. Sie sind immer noch sein auserwähltes Volk. Dass die meisten Juden noch auf den Messias warten und dass die meisten Juden Jesus nicht als den Messias anerkannt haben, das darf uns nicht hochmütig werden lassen. Statt hochmütig dürfen wir dankbar sein. Dankbar dafür, dass das Evangelium, das uns die frohmachende Botschaft erreicht hat. Weil Gott einen Teil seines Volkes die Blindheit gegeben hat, ging das Evangelium um die Welt. Das macht Paulus mit seinen Worten im Brief an die Römer uns klar. Nur ein Teil der Juden ist sehend geworden. Ein Teil ist noch blind. Gott hat diese Blindheit mit der Errettung der übrigen Welt verbunden. Und das ist ein Geheimnis, das wir nicht voll durchdringen und verstehen können. Das ist ein Geheimnis, was nicht in unsere Köpfe geht, welches wir einfach nur glauben können. Und es ist schon spannend zu lesen, dass das Heil von den Juden kommt. Das Heil kommt von jenen, die Jesus direkt physikalisch angegangen sind, ihn verachtet und getötet haben und ihn nicht als den Messias anerkennen. Von denen kommt das Heil? Sollte es nicht eher die Heiden abschrecken, diesen Glauben anzunehmen? Denken nicht manche Menschen auch so über uns Christen? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, wenn Christen so sind? Lohnt es sich, Jesus nachzufolgen, wenn Menschen sehen, wie wir manchmal miteinander umgehen? Dass wir manchmal nur scheinheilig sind? Schrecken Menschen nicht manchmal davon ab, Jesus nachzufolgen? Die ersten Christen sind Christen geworden, weil sie allein auf Jesus gesehen haben. Sie sind Christen geworden, weil sie das Heil von Jesus erwarten. Die Juden waren damals kein gutes Vorbild. Dennoch kommt das Heil durch sie. So sind wir heute dazu aufgefordert, auf Jesus hinzuweisen. Wir sind dazu aufgefordert, den Blick auf Jesus zu wenden und nicht mit unserer Gemeinschaft zu werben. Es macht wenig Sinn, Menschen in die Gemeinde zu holen, weil wir ja alle so toll sind. Wir sind nur ein müder Abklatsch eines Vereins, der sich bemüht, gut miteinander umzugehen, wenn wir Jesus nicht im Zentrum haben. Wenn wir Menschen nicht auf Jesus hinweisen. Die Augen der Juden sind nur für eine gewisse Zeit verschlossen. Diese sind verschlossen, bis die Fülle der Heiden eingegangen ist. Ja, dann wird auch der Rest der Juden selig werden. Wir sind dazu berufen, dass wir die freimachende Botschaft unter den Heiden weitertragen, damit den Juden, damit das auserwählte Volk unseres Gottes offene Augen bekommt. Offene Augen für den Messias, auf den sie so lange warten. Und an den Juden sehen wir auch, wie treu unser Gott zu seinem Wort steht. Das Volk Israel, die Juden, erwecken augenscheinlich bei uns den Eindruck, dass sie ein von Gott verlassenes Volk sind. Die Beobachtung, dass dieses Volk trotz aller Bedrängnisse und Verfolgung, trotz der geografischen Lage zwischen den Feinden immer noch existent ist, sollte uns zeigen, dass Gott seine Hand über dieses Volk hat. Paulus schreibt in Vers 28a, indem sie die rettende Botschaft ablehnen, sind viele Juden zu Feinden Gottes geworden. Aber gerade dadurch wurde für euch der Weg zu Christus frei. Indirekt leiden die Juden für uns. Sie leiden, damit wir gerettet werden können. Was wäre es übel, wenn wir uns über die Juden erheben wollten? Das wäre mega peinlich. Ein Erheben über die, die wegen uns leiden. Aber es ist ebenso für uns ein Geheimnis, etwas, was wir nicht verstehen können. Eines der Geheimnisse Gottes, welches wir uns nicht erklären können. Das Geheimnis wird erst am Ende der Gnadenzeit eröffnet. Und in diesem Zusammenhang beeindrucken mich die Verse 28b und 29 aus unserem heutigen Text. Doch Gott hält seine Zusagen und weil er ihre Vorfahren erwählt hat, bleiben sie sein geliebtes Volk. Denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemand auserwählt hat. Ja, und das tröstet mich ungemein. Das gilt auch für dich und für mich. Den Bund, den Gott mit mir geschlossen hat, den löst er niemals. Den löst er niemals bis in alle Ewigkeit. Das, was er mir gegeben hat, das nimmt er mir nie wieder weg. Egal, wenn auch Zweifel kommen, wenn Fragen kommen oder der Eindruck, dass Gott weit weg ist, daran darf ich mich festhalten, denn Gott fordert weder seine Gaben zurück, noch widerruft er die Zusage, dass er jemand auserwählt hat. In den letzten Tagen wird Israel sich bekehren. Das wird ein Wunder. Ja, unser Gott tut für uns unerklärliche Wunder. Die Welt wird es erleben. Gott ist treu. Er steht zu dir. Er lässt dich nicht los. Er hat durch Jesaja seinem Volk zugerufen und das ist nachzulesen in Jesaja 43, Vers 1. Und nun spricht der Herr, der dich geschaffen hat, Jakob und dich gemacht hat, Israel, fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen. Du bist mein. Und das, was dem Volk Israel damals galt, das gilt heute auch für dich. Gott sagt, du bist mein. Diesen Bund wird er nicht lösen. Und das tut unendlich gut und gibt Kraft. Amen.